Hi und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge vom Wickeltisch Startup Podcast. In der heutigen Folge haben wir Anja Kuhnen und Roman von der Lohe von Moflevo zu Gast. Wir sprechen darüber, wie die beiden es geschafft haben, neben ihrem Hauptjob ein Startup aufzubauen, welche Höhen und Tiefen es auf dem Weg so gab und welche Bedeutung der Winter 2017 für die beiden hat und darüber, wie sich durch regelmäßiges Feedback eine Grundidee mit der Zeit immer wieder verändern sollte. Das klingt spannend, dann bleibt dran!
Wickeltisch, der Startup-Podcast.
Hi und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge vom Wickeltisch Startup-Podcast. Ich sitze heute hier mit den beiden Gründern von Moflevo, Anja und Roman. Herzlich willkommen im Wickeltisch-Podcast.
Danke für die Einladung.
Ja, vielen Dank für die Einladung.
Ich freue mich, dass ihr sie angenommen habt und dass wir hier sitzen und wie ihr vielleicht da draußen gerade schon am Ton erkennen könnt und bestimmt, wenn das dann irgendwann auch als Video rauskommt, definitiv am Video. Wir sind nicht in der Sakristei wie gewohnt, sondern wir sitzen hier in Aachen bei der Firma Zinnober und haben hier ordentliches Equipment aufgebaut, muss ich sagen. Ich bin immer noch ziemlich beeindruckt und machen hier eine Podcast-Folge. Um Zinnober soll es heute nicht gehen, heute geht es um Moflevo und für die Zuschauer oder Zuhörer da draußen wäre es, glaube ich, ganz cool, wenn ihr euch am Anfang einfach mal vorstellt und einfach mal ein paar Sätze zu euch sagt. Ich sag mal Ladies first, fang einfach bitte mal an und stell dich bitte einfach mal vor.
Ja, ich heiße Anja, komme gebürtig aus Aachen, habe in Aachen auch Wirtschaftsgeografie bzw. Geografie im Bachelor studiert, bin tagsüber im Dienste der Wirtschaftsförderung der Stadt Aachen unterwegs und bin in Feierabend Unternehmensgründerin bzw. Startup-Gründerin.
Das ist cool. Kannst du nachlegen?
Ich kann nachlegen. Ich bin der Roman und bin tagsüber im Digital Hub für den Mittelstand mitverantwortlich und im Feierabend natürlich auch dann für Moflevo. Das heißt, wir beide machen das auch nebenberuflich und ziehen Startup eben hoch.
Total cool. Also als ich das erste Mal von Moflevo gehört habe und auch von der Grundidee, die dahinter steckt, fand ich es auf jeden Fall ziemlich, ziemlich nice und habe auch direkt schon so ein paar Cases im Kopf durchgespielt, wo das eigentlich auch mal für mich oder für Leute, die ich kenne, interessant sein könnte. Was das genau ist, da gehen wir jetzt gleich drauf ein. Bevor wir reinstarten in Moflevo, wo ihr jetzt gerade steht, würde ich ganz gerne mal ein bisschen in der Zeit zurückspulen und mal schauen, wo das Ganze eigentlich seinen Ursprung gefunden hat und das könnt ihr mir wahrscheinlich eher sagen. Wann hat das Ganze gestartet? Wann kam die Idee zu Moflevo?
Wir hatten es gerade im Vorfeld schon, wir mussten überlegen, ne? Weil die ursprüngliche Idee zu Moflevo ist vor ungefähr 3, 3,5 Jahren entstanden, im Rahmen von einem Ideenwettbewerb, was damals noch ein Förderprojekt war. Und hat sich dann immer weiter rausgearbeitet oder herausgestellt, dann auch im Endeffekt zu Moflevo. Also das Kind in Anführungszeichen hieß nicht von Anfang an Moflevo, sondern war erstmal eine recht vage Idee. Mhm. Und Moflevo selber, die Idee hat sich dann so vor ungefähr 3 Jahren immer weiter herauskristallisiert.
Und ihr kennt euch schon was länger, habe ich eben rausgefunden. Und zwar schon ein paar Jährchen sogar länger. Mhm. Und vielleicht lasst uns einmal auch da anfangen, wo ihr zwar euch irgendwo kennengelernt habt, weil das nimmt ja dann im Endeffekt auch den Ursprung zu der späteren Idee zum Ideenwettbewerb, den wir gerade eben angesprochen haben.
Ja, in meiner Vergangenheit war ich auch bei der Wirtschaftsförderung bei der Stadt Aachen und Anja und ich haben im gleichen Büro gesessen und von daher kennen wir uns eben aus der Zeit schon relativ lange, haben halt auch schon zusammen gearbeitet, waren aber immer in unterschiedlichen Teams. Das heißt, ich habe damals Unternehmensförderung gemacht, Anja macht Fachkräftesicherung. Von daher waren wir eins der wenigen gemischten Bürogemeinschaften innerhalb der Wirtschaftsförderung und haben uns damals schon relativ gut gegenseitig unterstützt bei den verschiedenen Fachgebieten. Und von daher arbeiten wir schon was länger zusammen und von daher war das eine logische Schlussfolgerung, Moflevo auch.
Und ihr habt euch von Anfang an gut verstanden.
Gucken, was Anja sagt.
Ja, doch, würde ich sagen. Ne? Ja. Also, wir haben
doch. Also, ich habe keine Mauer aufgebaut im Büro.
Nö. Hast du das sonst immer gemacht? Also, das weiß ich ja gar nicht an der Stelle. Ja, ist das?
Ich will jetzt keine Namen nennen.
Er hat mir sogar dabei geholfen, glaube ich, das Türschild auszutauschen.
Ja. Das ist kompliziert.
Das war wirklich kompliziert. Das war nicht keine triviale Sache.
Dass du dich daran noch erinnern kannst.
Und du hast aber sogar noch das, das Türschild bei dir irgendwo hängen, glaube ich, oder? Oder hast du es mittlerweile weggeworfen?
Nee, ich hab's noch.
Wow. Ja, sehr schön. Also ich glaube, da haben sich doch zwei gefunden. Und das heißt, im Umkehrschluss seid ihr dann irgendwann auf diese Idee gekommen, diese vage Idee, wie du es eben genannt hattest. Und dann kam es zum ersten größeren Höhepunkt, nenne ich es mal, Ideenwettbewerb. Das ist jetzt richtig. Oder war davor noch irgendwas?
Ja, versuchen wir es mal chronologisch vielleicht aufzuarbeiten. Ja, gerne. Also bei der Wirtschaftsförderung beschäftige ich mich, wie Roman schon meinte, prinzipiell mit dem Thema Fachkräftesicherung. Darunter fällt eben auch das Themenfeld New Work, flexibles Arbeiten. Und damals gab es dann noch ein gefördertes Projekt, dieser Ideenwettbewerb. Schöne Grüße ans Institut für Unternehmenskybernetik an der Stelle, die Koordination dafür hatten. Und Roman hatte mich dann auf einen Workshop aufmerksam gemacht. Also im Rahmen von diesem Ideenwettbewerb gab es, ich glaube, vier verschiedene Workshops zu verschiedenen Themen. Ich glaube, du hattest Smart Living
und dann gab es dann eben New Work beziehungsweise neue Arbeitswelten.
Genau, flexibles Arbeiten. Und da das, wie gesagt, thematisch dann zu mir gepasst hat, hatte ich mich dann zu dem Workshop auch mit angemeldet. Das war damals so aufgezogen vor 3,5 Jahren jetzt mittlerweile als Ideenworkshop beziehungsweise Design Thinking Workshop. Also das war damals noch irgendwie was ganz, ganz, ganz Neues. Ich glaube, mittlerweile kennt es jeder, Design Thinking. Erstmal nur unter dem Namen flexibles Arbeiten. Waren verschiedene Teilnehmer, Institutionen, die da vertreten waren, Unternehmen, die eben ja gerade eine Herausforderung schildern sollten, was sie beschäftigt im Rahmen flexibles Arbeiten. Und da sind zwei konkrete Ideen dann im Endeffekt vorgestellt worden beziehungsweise diskutiert worden. Das war einmal die Idee für einen Schichtplan für Pflegekräfte, glaube ich, war es damals noch. Und eben das andere war, woraus letztendlich jetzt Muflebo entstanden ist. Und wir waren eigentlich eine relativ kleine Truppe, also drei, die das letztendlich dann in dem Design Thinking Workshop dann weiterverfolgt haben. Und im Endeffekt haben wir dann am Ende des Workshops ja sowas wie eine App dargestellt beziehungsweise präsentiert, woraus dann eben auch von wegen die Herausforderung gerade von Unternehmen, sie haben freie Flächen, freie Büroplätze zur Verfügung, die sie ungenutzt im Prinzip brach liegen lassen, nur Geld generieren und damit nichts machen können. Die Idee im Endeffekt ja zu sagen, warum öffnen wir das nicht Gästen? Warum öffnen wir das nicht externen Nutzern? Zu sagen, okay, ne, wir suchen vielleicht auch nur für einen Tag, für ein paar Stunden vielleicht auch nur Büroplätze und nutzen dafür dann halt bestehende, die von Unternehmen angeboten werden können. Das war so im Endeffekt die Grundidee und haben es dann immer weitergesponnen von wegen, theoretisch könnte man in die App auch noch mit integrieren, dass beispielsweise Wetterbenachrichtigungen kommen von wegen für Pendler jetzt, wenn du in der Eifel wohnst und am nächsten Tag soll es schneien, gab es ja mal Tage, wo das noch der Fall war, überleg dir doch mal nicht jetzt in die Innenstadt zu fahren, sondern schau doch vielleicht, wo ein Arbeitsplatz bei dir in der Nähe ist. Okay. Buch den über Muflebo. Oder damals hieß es ja, wie gesagt, noch nicht Muflebo. Buch den dann über diese noch unbekannte App unbenannte App. Und im Prinzip war das so ein bisschen dann die Entstehungsgeschichte von dem Startup, was wir dann Roman und ich heute betreuen.
Genau, dann haben wir uns noch zusammengesetzt und haben das noch als 10 Slides Pitch Deck eingereicht und haben da noch ein bisschen Gehirnschmalz verwendet. Wie kann man das auf 10 Seiten zusammenstellen? Und wenn man dann eben heute sieht, das ist ja jetzt schon wirklich 3,5 Jahre her, dass die ganzen Startups eben auch 10 Seiten machen sollen. Das Ganze ist dann eben in den Ideenwettbewerb reingegangen. Und wir haben, glaube ich, damals den zweiten Platz gemacht. Anja hat immer noch den Aufsteller dafür, die Trophäe.
Den Briefbeschwerer.
Den Briefbeschwerer. Aber sie hat ihn noch. Also sie hat ihn auch aufgestellt. Also von daher.
Auf jeden Fall. Bei mir im Regal steht er noch.
Okay. Wie gesagt, haben dann den zweiten Platz gemacht und eigentlich war das für uns dann eigentlich abgeschlossen. Aber dann eben kamen ganz viele Leute auf uns zu und haben gesagt, ey, ist eine super Idee, warum macht das nicht weiter? Und dann haben wir uns eben entschieden, okay, dann gucken wir uns das an, haben dann eben relativ angefangen, so eine App zusammenzubauen, aber dann erstmal nur mit irgendwelchen Tools, wo man eben dann Screenshots macht, die Buttons irgendwo hinlegt und dann einfach mal guckt, was braucht man eigentlich, um so eine App zu machen und wie sehen die ganzen Schritte dazwischen aus, also von daher wirklich basic. da wo eben heute auch Startups sind, mit einer Idee, die eine Idee haben und einfach mal anfangen. Ja. Und haben dann immer weitergemacht, einen Bekannten gefunden, Michael Plagge, der uns dann gesagt hat, okay, ich kann euch auch eine Datenbank dazu programmieren, ein kleines MVP dazu programmieren. Von daher
und dann,
Schritt für Schritt.
Dann standet ihr im Endeffekt da, hattet quasi den zweiten Platz schon den Rücken zugewendet, habt gesagt, das machen wir weiter, da wollen wir noch ein bisschen mehr rein investieren. Hattet dann theoretisch sogar schon den ersten MVP in Form von einer App, von etwas, also es war jetzt noch nicht eine Webseite, sondern es war wirklich eine App, die auf dem Handy lief. Und die
ja, es war eine Web-App, ne? Also ja, von daher.
Web-App, okay, ja. Alles klar. Und das heißt, im Endeffekt war es da dann im ersten Moment schon mal nutzbar. Was hat euch damals eigentlich dazu bewogen, sage ich mal, das weiterzuführen? Also ich meine, war es wirklich nur, dass die Leute gesagt haben, das ist cool, das macht das mal weiter, oder habt ihr auch selber, also ich meine, ihr müsst ja auch selber irgendwie da gedacht haben, das ist es.
Ja, so ein bisschen die Grundidee war auch von wegen zu sagen, Wirtschaftsförderung, wir beraten Unternehmen in vielerlei Hinsicht, aber im Prinzip wäre es ja auch mal nett, die andere Seite auch kennenzulernen. Ne? Von wegen, wenn du wirklich die Idee hast, den Startup zu gründen, was sind dann überhaupt auch die Schritte, damit du es im Endeffekt auch mal aus erster Hand erfährst, was auch für ein Startup, was es zum Teil vielleicht auch für Hürden gibt. Beziehungsweise dann auch eine Idee wirklich einmal umzusetzen und im Endeffekt auch mal eine, so eine andere Perspektive auch bekommst.
Ne? Ich meine, man muss ja, darf man auch nicht vergessen, dass das Ganze ja lange vor der Digitalisierung, also Digital Hub ist ja...
Wo haben wir uns befunden gerade? Sorry, ganz kurz, das hat mir, glaube ich, gerade eben gar nicht gesagt, meine ich, oder? Wann der Wettbewerb...
Vor dreieinhalb Jahren war das ja.
Dreieinhalb Jahre, also...
2017, ne? Anfang 2017.
Ja, das war... Da kam der Hub so gerade auf. Ne? Also von daher, okay. Digitalisierung, das war ja die Zeit, Industrie 4.0 ist relativ groß im Gespräch gewesen. Dann kam Digitalisierung für den Mittelstand und für uns war das dann wirklich sozusagen raus aus der Theorie rein in die Praxis. Mhm. Einfach mal selber ein bisschen drüber nachdenken, was kann eine Disruption sein, wo kann man eben auch digitale Plattformen nutzen. Und ich bin ja auch der festen Überzeugung, und Anja ist wahrscheinlich der gleichen Überzeugung, was man sich selber gemacht hat und selbst Erfahrung gesammelt hat, ist schwieriger zu verstehen, als einfach sich mal dran zu setzen und zu gucken. Also von da war die Motivation auf der einen Seite zweiter Platz, auf der anderen Seite eben, dass viele Leute gesagt haben, mach das weiter, ist eine tolle Idee, das braucht die Menschheit, hoffentlich auch in Zukunft. Dann eigene Weiterbildung und cool. Mind-Opening und einfach weiterziehen, cool. Weitermachen.
Ja, das ist eigentlich Weiterbildung, eigentlich war es ein gutes Stichwort dazu. Also ich glaube, das ganze Startup, das zu begleiten, ist einfach eine gewisse Art Weiterbildung. Ne? Also einfach auch offen bleiben für andere Dinge und das dann auch in andere Bereiche einfließen lassen.
Enorm, enorm wichtig. Ich denke auch, dass man da immer wieder gucken muss, dass man sich, sag ich mal, die Augen öffnet und guckt, was habe ich noch für andere Möglichkeiten und das Ganze auch dazu nutzt, sich einfach selber auch irgendwie in eine gewisse Richtung weiterzuentwickeln. Deswegen finde ich das einen sehr, sehr coolen Hintergrund, also interessanten Hintergrund, dass es quasi aus der Perspektive dann zu betrachten und das deswegen auch irgendwo umzusetzen. Dann standet ihr da mit einem MVP. MVP?
Man konnte euch zumindest durchflitschen. Ja. Okay.
Na, immerhin. Okay, gut. Also mit der ersten Version, die man auch wirklich irgendwo ein bisschen benutzen konnte. Und dann seid ihr rausgegangen in die Welt und habt die frohe Kunde verkündet. Oder wie lief es dann ab? Was habt ihr dann damit gemacht? Mit diesem Zwischenergebnis oder diesem MVP?
Zu den Fails kommen wir später erst.
Wir wollen ja nicht spoilern.
Okay, wir skippen den Fail. Nein, Spaß. Also,
kommen wir gerne drauf.
Einfach mal raus, alles gut.
Ich glaube, wir haben sozusagen so das MVP gehabt und auch wirklich dann einfach nur Slideware, wo man einfach sowas machen kann. Mhm. Und eigentlich das, was da an der Stelle hätte sein müssen, wirklich erste Kunden machen und gucken, wer will sowas überhaupt in Anspruch nehmen, wo ist überhaupt ein Preispunkt, was sind die Leute bereit irgendwie für eine Stunde zu zahlen, was sind die Leute bereit für einen Tag zu zahlen oder eben auch herauszufinden, welche Unternehmen sind überhaupt offen dafür, dass sie eben ihre Türen öffnen und Leute reinlassen. Ja. Also von daher, Idee fanden alle gut, aber eben das, was dann hinterher aus der Idee, MVP, ist sozusagen anfassbar, kann sich jeder vorstellen, jeder findet es toll, aber alles, was dann dahinter kommt, was dann wirklich da der große Aufwand ist, also ein paar Slides zusammen zu klicken, ist easy, aber dann eben alles, was dann hinten dran hängt. Und ich glaube, dass wir machen das ja beide nebenberuflich, wie die Zeit es gerade erlaubt. Und da geht viel Zeit rein, dass man eben nachdenken muss, wo sind rechtliche Herausforderungen.
Ist viel mehr, als man am Anfang gedacht
ist,
hat.
Ist ein riesiger Berg also. Und eben dann auch zu gucken, welche Kunden sind überhaupt die Zielgruppen. Also Personas haben wir auch, glaube ich, aus letztes Jahr
viel
erstmal
durchgespielt,
mit
genau,
angefangen
genau.
Also, und dann einfach mal überlegt, wer könnten denn Zielgruppen überhaupt sein.
Ja,
ne?
Also, ja. Das heißt,
war auch so ein bisschen ein guter Anhaltspunkt, was auch schon zurückliegt, von wegen, dass wir dann damals auch mitgemacht haben beim Gründungswettbewerb. Ne?
Ja.
Also
ich weiß noch, ja. AC Quadrat Gründungswettbewerb,
das ist mir jetzt auch gerade nochmal gut.
Frohe Weihnachten.
Nee, also jetzt möchte ich gerne mehr wissen. Also das habt ihr jetzt hier schon schön angeteasert. Also AC Quadrat, was war denn da los?
Das ist schon fast wieder in Vergessenheit so ein bisschen geraten, oder?
Ja, also wir haben.
Also mir ist das jetzt gerade just erstmal wieder gekommen, muss ich gestehen.
Genau.
Aber das war so der Punkt, wo du auch meintest, von wegen, ja, wie seid ihr noch weitergegangen? Ne? Also von wegen.
Ja.
Wir hatten die Idee, wie gesagt, aus dem Wettbewerb. Wir haben überlegt, wie kann diese App genauer aussehen, welche Funktionen, ja, vielleicht auch am Anfang relativ viel Zeit investiert, in wie kann die App genau ausschauen, ohne jetzt erstmal zu sagen, okay, nur das Grundgerüst steht. Aber da war nochmal so ein guter Aufhänger dann auch mit dem AC-Quadrat Gründungswettbewerb dann eigentlich, ne? Also.
Und alles, was alles da dran gehangen hat.
Und also. Alles, was da dran gehangen hat, auch zu gucken, ne? Von wegen, worauf müssen wir denn jetzt vielleicht auch erstmal achten, ne? Wer sind unsere Kunden? Wie ist die Marktanalyse?
Also quasi den Businessplan dann auch wirklich
genau,
zu formulieren.
Genau. Die erste Phase haben wir ja mitgemacht. Das heißt, die erste Phase geht ja bis vor die Finanzierungsüberlegungen. Und das war schon, also wirklich mal den Markt zu gucken, und wir dürfen ja nicht vergessen, dass das jetzt 3 Jahre her ist. Damals gab es eben relativ wenig Coworking, das heißt, es gab ein paar große Anbieter, die eben Offices zum Mieten angeboten haben, aber eben lange nicht diese Freiheit, dass wenn ich jetzt nach Berlin gehe, dann irgendwo im Coworking arbeiten kann. Das ist ja schon ein bisschen länger her, aber wirklich dann auch mal zu überlegen und selbst wenn der AC-Quadrat erste Phase bis vor die Finanzierung geht, aber auch schon mal zu überlegen, wie viel Geld muss man denn reinstecken oder wie viel Geld will man auch selber als Gründer dann irgendwann mal da rausholen und wie viel Kunden brauche ich dafür und wie viel...
Wo wollen wir überhaupt hin? Was ist jetzt für die nächsten 2 Jahre dann auch das Ziel? Wir hatten ja auch dann für den AC-Quadrat auch einen Berater an unserer Seite.
Genau, Stefan Herberts von Saar Hoch 3, kann man ja genau. Bestimmt auch nochmal erwähnen.
Der uns Tipps gegeben hat. Und
Grüße gehen raus.
Also von daher war das dann auch nochmal gerade in der Anfangsphase, um nochmal so zu gucken, ne, worauf müssen wir achten, wo müssen wir vielleicht dann auch noch mehr uns reinfuchsen, nochmal auch ein ganz, ganz guter Anhaltspunkt.
Wie war das Feedback von ihm am Anfang, als er die Idee gehört hat? War die auch so, wie er es quasi bisher in der Vergangenheit gehört hat, ja, das ist gut, setzt das weiter um, oder war das eher so, ist eine coole Idee, aber
Alle also, Leute haben uns immer bestärkt, das weiterzumachen irgendwie, ne?
Also auch sein, du meinst jetzt genau von unserem Berater da, wie auch sein.
Ja, auch generell. Ich meine, bei AC Quadrat auch schon damals mit einer Idee teilgenommen, die nicht so erfolgreich verlaufen ist. Dementsprechend war das Feedback, was ich da bekommen habe, auch sehr ehrlich und deswegen hat mich das jetzt gerade nur mal interessiert. Man geht ja da auch mit viele Gespräche rein, also dementsprechend.
Wir haben ja sozusagen nicht nur AC Quadrat eingereicht, sondern auch Look, weil das ja mal zeitlich quasi in der ersten Phase sich quasi überschneidet. Das heißt, bei Look sind die Anforderungen, ist noch ein bisschen weniger als bei AC Quadrat. Aber wir haben auch schon wirklich dann die Feedbacks von den Juroren oder von den Mentoren, die dann Bewertungen machen, die waren sehr unterschiedlich. Der eine hat gesagt, das funktioniert überhaupt nicht. Mhm. Und der andere hat dann gesagt, ey, das ist eine super Sache. Und wenn ihr mal soweit seid, dann meldet euch. Ich würde das gerne mal ausprobieren, wenn das funktioniert.
Ja. Und ihr standet da und wusstet eigentlich jetzt auch nicht genau, was ihr jetzt davon halten sollt, oder? Also wenn man dann von verschiedensten Polen, sage ich mal, die das Feedback bekommt aus unterschiedlichen Richtungen, ist ja dann eigentlich eher verwirrend, als dass es einen dann wirklich weiterbringt, oder?
Ich fand das jetzt nicht verwirrend. Also wir haben gesagt, der eine hat Recht, der andere hat Unrecht.
Sehr gut. Darauf wollte ich im Endeffekt hinaus, aber sehr gut.
Ja, auf der anderen Seite, ne, ich meine, auch wenn es Zweifel an der Idee gab von anderen Seiten, also wenn, gab es ja auch eine Begründung dahinter.
Ja,
ne, von wegen, warum könnte es denn nicht klappen und woran müsst ihr vielleicht noch denken, dass es dann aber vielleicht dann doch noch klappen kann. Also von daher war das ja jetzt kein vernichtendes von wegen, um Gottes Willen, wo kommt ihr jetzt damit um die Ecke, sondern es war eher ein, Könnte klappen, wenn. Also wenn, von daher.
Das heißt auch nochmal sehr viel mitgenommen dann wahrscheinlich aus dem Feedback aus AC Quadrat, aus Nook. Ja. Und dann mit diesem Feedback auch irgendwo weitergemacht.
Ich glaube, wir waren dann hinterher so ein bisschen, also das ist ja dann immer über Weihnachten und deswegen habe ich eben gesagt, frohe Weihnachten. das heißt, man hat dann in dem Weihnachtsurlaub, wir waren ja beide quasi noch in Vollanstellung beziehungsweise Vollzeit, das heißt einfach so, wie die Startups heute dann irgendwo dann tagsüber sowas machen, sowas mussten wir natürlich dann abends machen oder dann eben über die Weihnachtsferien. Und ich weiß noch, ich glaube, nur am 24. habe ich nichts gemacht für Mufflebo. Und ansonsten war das wirklich dann
Gründerweihnachten.
Businessplan schreiben, um dann eben am 7. Januar, ich glaube, Abgabe war 7. Januar und mein Urlaub ging bis zum 6. Januar. Ja. Und dann war das eben
froh. Ich kam mir wieder vor wie in Masterarbeitszeiten so ein bisschen. Ja. Unter Druck entstehen Diamanten.
Ja, obwohl, das Zitat da darf man ja auch nicht vergessen, du hast ja eben gefragt, ob das jetzt motivierend war oder demotivierend war, je nachdem, welche Bewertung das war oder welcher Mentor das die Bewertung geschickt hat. Im Endeffekt hatten wir ja nichts zu verlieren. Ne? Also von daher haben wir das beruflich gemacht das und wir haben an die Idee geglaubt, wir haben immer positives Feedback bekommen und wir sind ja immer noch da. Das heißt, die Idee ist immer noch gut. Kommt jetzt vielleicht das ein oder andere Startup, was in die gleiche Richtung geht, aber die werden die gleichen Schwierigkeiten, Herausforderungen haben, die wir haben.
Ja. Oder die ein oder anderen Entwicklungen, die jetzt wieder anstehen.
Ja. Aber wir hatten eben kein Stipendium oder sonst irgendwas, wo wir dann eben dann zeigen mussten, bis dann und dann haben wir die und die Ergebnisse geschafft und von daher.
Ich denke, diese gewisse Sicherheit, die man dann auch einfach noch in der Hinterhand hat, die bringt halt auch so eine, ich würde fast schon sagen, vielleicht so eine kleine Ruhe, so ein bisschen Ruhe irgendwie rein, dass man vielleicht nicht zu überhastet in Sachen reinstartet, dich irgendwie zu viel zumutet irgendwie, dass das dann alles im Endeffekt nachher über den Haufen geworfen werden muss. Wie habt ihr das, oder wenn ihr jetzt die Leute, die jetzt zum Beispiel gerade zuhören und auch irgendwie in einer Anstellung sind oder irgendwas einfach schon machen und die auch sagen, hey, ich finde das nicht schlecht, was ich hier mache, ich mag meinen Job, aber ich glaube, ich kann noch was mehr oder ich habe irgendwie eine coole Idee, die ich umsetzen möchte. Habt ihr da aus eurer Erfahrung einfach ein paar Tipps, wie man da rangehen kann?
Wichtig, denke ich, ist, und das hat uns auch sehr viel geholfen, also wir sind ja schon was länger unterwegs und Digitalisierung kam ja zeitgleich auf, aber eben der Tipp, mit möglichst vielen Leuten über die Idee zu sprechen, also nicht die Angst haben, wenn ich jetzt eine tolle Idee habe und ich spreche mit 30 Leuten darüber, dann von den 30 Leuten finden die Idee dann 29 gut und 15 wollen genau das gleiche Startup starten. Ja. Also denk von daher, mit jedem je mehr Leuten man darüber spricht, desto mehr Input bekommt man, desto mehr Ecken kann man runden und ich glaube, das ist mit der wichtigste Tipp und deswegen auch, wenn jemand eine Idee hat und einfach mal sprechen will, gerne in Digital Hub Aachen, Jülicher Straße in die Digi-Church kommen, sich mit den Leuten unterhalten. Ich glaube, da sind genug Startups, die einfach dann auch mal zuhören und einfach sich die Zeit nehmen.
Definitiv, auf jeden Fall.
Tipps geben.
Nee, ist ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Also ich denke auch, dass dadurch, dass man halt einfach auch seine Idee rausbringt, man selber ja dann auch mit dieser Idee in Verbindung gebracht wird. Und wenn dann irgendwer, der die Idee gehört hat, mit irgendwem anders spricht, der mit irgendwem anders gesprochen hat, so nach dem Motto, dann kommt es auf einmal auf einen zurück. Hätte man dieser Person nie gesprochen, würde man auch gar nicht dann irgendwie eine Nachricht bekommen oder irgendwie eine Info bekommen, dass da jemand drüber gesprochen
hat. Geht ja dann auch schon in die Richtung von wegen, was meinst du mit, was du angesprochen hast, mit Tipp geben. Also von wegen, wenn auch überhaupt die Idee oder einer eine Idee hat, aber gar nicht weiß, wie er es anpacken soll, ne? Von wegen einfach mit Leuten drüber sprechen. Also von wegen, ey, ich habe die und die Idee, wie habt ihr das denn auch damals dann umgesetzt und wen brauche ich vielleicht noch dafür? Welches Wissen, Know-how fehlt mir vielleicht noch an gewissen Stellen? Und da auch sein Netzwerk dann auch an der Stelle mit zu befragen. Ne? Ja. Also von daher, gerade am Anfang haben ja, glaube ich, auch viele dann eher so die Befürchtung von wegen, wenn wir jetzt über unsere Idee reden, nachher klaut uns die jemand oder so. Aber auf der anderen Seite, so kriegst du ja das Feedback dann auch an der Stelle, ne, von wegen, oder eben das macht doch schon jemand.
Ja. Was einen ja auch irgendwo weiterbringt.
Was ja auch im Endeffekt sein kann, dann denkst du, ja, okay, ist ähnlich, aber ich mach's ja doch irgendwie anders. Ne?
Und da kann man ja dann in den Austausch
gehen. Ja, und dann kommt man vielleicht auch so in den Austausch und kriegt dann dementsprechend auch noch in zweiter Hand vielleicht auch Tipps.
Auf jeden Fall. Gut, das heißt also, zurück zur Story quasi. Ihr hattet dann Weihnachten hinter euch gebracht, habt dann zum 7.1. den Businessplan.
Das wäre der 7. gewesen.
Vielleicht war es der 6.
Ja. irgendwann im Januar, Anfang Januar, war dann das Ding fertig. Ihr habt es über Weihnachten fertiggestellt und habt es dann eingereicht. Und jetzt würde ich ganz gerne mal von euch wissen, die Idee, die ihr da in diesen Businessplan gebracht habt, ist das noch immer das, was ihr jetzt gerade umsetzt? Oder hat sich das seitdem enorm verändert?
Bin ich gespannt auf deine Antwort.
Deswegen kommt der Blick über den Tisch direkt rüber. Ne? Also ich würde nicht sagen, dass sich das komplett gewandelt hat, nein. Also die Grundidee von wegen, wir bieten flexible Büroplätze von Unternehmen für Externe an, ist im Prinzip immer noch der Kern, den wir auch machen. Mhm. Wo wir ja im Prinzip auch noch so schauen, wie die Reise dann auch weitergeht, ist auch A zu gucken, Roman hat es beispielsweise angesprochen, ne? Klar sitzt du dann auch am Ende beispielsweise bei deinem Businessplan, überlegst dir Personas, wer würde unsere Plattform nutzen, unser Angebot, unser Buchungstool. Da sind wir dann vielleicht zwischen den Personas so ein bisschen hin und her getingelt, muss man gleich an der Stelle sagen. Also ganz am Anfang wäre echt immer so unser Schwerpunkt eigentlich Pendler, von wegen, ne, den Vorteil aufzuzeigen von mit Pendelstrecke, die man reduzieren kann, beispielsweise durch Büroplätze, die man bei uns bucht, Zeitgewinn, Vereinbarkeit, Familie, Beruf, beziehungsweise Work-Life-Balance.
Work-Life-Bullshit.
Oder das.
Zweites Zitat für diese Folge.
Da kannst du ja gleich noch drauf eingehen.
Gerne sogar übrigens.
Dass man so zwischen den Personas vielleicht eher nochmal seine Schwerpunkte gewechselt hat. Also was auch noch ein interessanter Punkt ist, beziehungsweise wer jetzt auch mal so als Friendly-User-Basis auch unsere Plätze genutzt hat, sind Unternehmen, die im Prinzip oder Personaler, die Personalergespräche geführt haben, die das auf einem neutralen Grund machen wollten.
Das ist cool.
Und das nicht beispielsweise im Unternehmen selber oder halt beim Angestellten zu Hause machen wollten, sondern gesagt haben, okay, das wäre beispielsweise eine Möglichkeit oder Berater, die viel unterwegs sind, Vertriebler wäre ein Schwerpunkt jetzt mittlerweile mehr. Oder was uns beispielsweise auch noch immer im Hinterkopf spukt und wo wir auch schon gewisse Kontakte dann auch aufgenommen haben, ist beispielsweise zu sagen, auch für Studenten, ey, wenn ihr Lehrraum oder Lernraum bei der RWTHF war, man kennt es, die Schlangen, die sich vor, keine Ahnung, der Bibliothek oder was auch immer bilden.
Yes.
Auch das mit zu überlegen, ne, weiter zu spinnen, von wegen zu sagen, wir bieten auch für Studenten auch die Möglichkeit, dass sie auch in gewisser Weise Lernräume über Muflibo dann auch als Büroplätze bieten können.
Also das Ganze dann immer noch weiter erweitert, aber die Grundidee ist quasi dann weiterhin die gleiche geblieben. Finde ich spannend. Und ich glaube auch, das ist ja dann irgendwo da rausgegangen. Habt ihr dann, ich weiß gerade gar nicht mehr, also ich muss ehrlich zugeben, als ich beim Gründungswettbewerb mitgemacht habe, habe ich den Businessplan gar nicht fertiggestellt, weil wir schon im Vorhinein wussten, dass das nichts wird.
Was war das denn für eine Idee? Willst du darüber reden?
Ja, können wir gerne machen. Das ist überhaupt kein Thema. Ich hatte mit einem Kollegen hatte ich eine Idee, weil der aus dem Software- und Entwicklungsbereich kommt. Und zwar speziell aus dem Software-Testing, dass wir quasi da reingehen und dieses Software-Testing, was normalerweise enorm aufwendig ist, runterbrechen auf die wichtigsten Prozesse und da auch auf kostenlose oder zumindest günstigere Tools zurückgreifen. Ja, und daraus einen Prozess entwickeln, der sich dann halt auch für Startups beispielsweise, die in der Early Stage irgendwie sind, noch lohnt. War eine Idee. Aber wir haben sie versucht zu verifizieren, haben herausgefunden, dass das nicht ganz so funktioniert, wie wir uns das überlegt hatten. Und dementsprechend haben wir das Ganze wieder verworfen, bevor wir den Businessplan dann fertiggestellt hatten. Ihr seid ein Stückchen weitergekommen, ihr habt den Businessplan fertiggestellt.
Naja, wir haben sozusagen die erste Phase mitgemacht. Dann in der Zwischenprämierung waren wir dann auch unter den 20, die eingeladen worden sind. Ich glaube, dann in dem Jahr sind ja 10 irgendwo, haben dann eine Zwischenprämierung bekommen.
5 oder 10, ich weiß es schon gar nicht mehr,
wenn ich meine, es wären 20 gewesen und 10 hätten und wir waren nicht unter den Prämierten. Wir waren die
Das weiß ich. das, Das ist mir noch in Erinnerung.
Schöne Grüße an der C-Quadrat in Gründerregion.
Geil. Okay, gut. Aber
das gibt's aber noch. Also ja, von daher deswegen die Grüße an die Gründerregion. Ja. Ne? Also und im Prinzip, nicht davon.
Wir sind ja die einzelnen Bausteine sind wir ja durchlaufen. Bei der zweiten Phase wäre es ja nochmal mehr ins Detail, glaube ich, gegangen.
Ja, genau. Also,
das wäre dann nochmal ausfallen gewesen. Feedback verarbeiten, Finanzplanung.
Ja, stimmt. Das kommt ja dann
also man ist ja nicht raus in dem Sinne aus der ersten Phase, sondern manche steigen ja sogar erst in der zweiten Phase ein.
Die haben dann Weihnachten gefeiert.
Die haben Weihnachten gefeiert.
Ja, okay. Einfach nur, weil mir das gerade nochmal in den Kopf kommt. Work-Life-Bullshit. Was steckt dahinter?
Work-Life-Bullshit, es gibt ein Buch zum Work-Life-Balance und das Buch heißt Work-Life-Bullshit.
Ach krass.
Also von daher ist es empfehlenswert. Ich habe es vor ein paar Jahren gelesen.
Okay. Wir machen das gleich am Ende, wenn wir unsere drei Wickelfragen haben, weil dann haben wir einen Buchtipp.
Nee, aber ich hab überlegt, ob ich
mehr Bücher.
Ich habe was anderes. Nee, keine Bücher.
Nein, gerne noch kurz da rein. Generell.
Kann ich dir gerne leihen.
Ja?
Ja.
Ja, sehr gerne sogar.
Ja.
Also,
ja, geht eigentlich darum sozusagen, dass Arbeit eigentlich das ist, was die Leute befriedigt und keine Arbeit haben, macht unzufriedene Leute. Ja. Deswegen mach mal eine eigene Folge drüber. Ich lese es nochmal und mach mal eine eigene Folge drüber.
Eine Lesestunde zu.
Wollte ich gerade sagen.
Lesestunde mit Roman.
Ja, Lesestunde können
wir machen. Ja, vielleicht machen wir da ein eigenes Format draus.
Cool.
Lassen wir uns durch den Kopf gehen.
Ich enthalte mich an der Stelle.
Stark. Kapitelweise vorlesen.
Okay.
Neue gut. Geschäftsidee.
Das nennt sich Hörbuch.
I hate to break it to you.
Wir können ja auch ins schlechte Englisch übersetzen.
Ich glaube, das wäre schon irgendwie witzig.
Das ist ja eine grandiose Geschäftsidee.
Wir übersetzen müssen, für sie in schlechtes Englisch.
Wir müssen ja Prioritäten setzen. Wir können nicht alles machen.
Und dann kannst du sie bei Amazon reinsetzen.
Ja, ich glaube, Audible wurde damals für wie viel verkauft?
Ich will es gar nicht wissen.
Okay. Aber auf jeden
Fall für einen. Audible ist verkauft worden.
Amazon. Von Amazon aufgekauft worden noch damals.
Warum kaufen die nicht Buch lieber?
Ja, Amazon. Wenn ihr das da draußen hört.
Schöne Grüße.
Überlegt es euch.
Okay. Ich weiß, ich muss schweigen.
Wir sind jetzt gerade, wo sind wir jetzt gerade? Im Jahr. Wann war AC Quadrat? Welches Jahr war das denn Weihnachten?
2000 vor Christi, nein.
Das war schon unmittelbar 2017 und dann
war das 2017.
Ja, nö, das muss wirklich 2017 gewesen 2017, sein. Ne?
2017. Also, nee,
17, ne? Dann hätten wir 16. Du hast den Preis zu Hause, steht da nicht.
Hättest du da mal drauf geguckt, vor dir gekommen.
Ich habe mich schlecht vorbereitet an der Stelle, ja. Ja, aber das muss ja so Pi mal Daumen. Reicht das?
Wir sind 20, ne?
Wir sind irgendwo in 2017, 2018 eventuell gewesen.
Ja.
Das könnte 2017 gewesen sein, ne?
Wir nehmen das jetzt einfach mal an. Ich habe das gelernt. Das müsste
2017 gewesen sein, nach meiner Zeitrechnung.
Okay, nach meiner Zeit. Okay, gut.
Wir kommen richtig schnell voran. Ne? Wir haben jetzt, glaube ich, schon ein halbes Jahr abgedeckt.
Uff. Nein, also.
Ihr könnt ja schneiden.
Genau.
Da war's.
Das heißt also, wir gehen jetzt davon aus, Frühjahr 2018, wo es weiterging. Vielleicht jetzt tatsächlich in Anbetracht der Tatsache, dass wir jetzt auch in 2018 schon noch sind. Wie ist 2018 denn dann verlaufen? Also ich meine, ihr hattet ja dann die Idee, ihr hattet das Ganze auch schon weiter ausgeplant und jetzt habt ihr einfach losgelegt, weitergemacht und versucht, das zu verifizieren, auszubauen. Wie sah das bei euch aus? Habt ihr dann tagsüber 8 Stunden quasi normal euren Job gemacht und habt euch dann um, weiß ich nicht, 16, 17, 18 Uhr getroffen und...
Ich glaube, so war es, aber das war natürlich dann auch sozusagen, warum wir so einen langen Zeitraum haben. Ne?
Ja, also das ist, auf jeden Fall ist ja klar. Also
und du hast dann auch keine Lust, jeden Abend.
Muss man ja an der Stelle auch sagen.
Ein bisschen Privatleben gab es ja dann auch noch.
Ja, hundertprozentig. Ja. Also klar.
Aber in der Tat, ja, nur als Feierabend-Startup ist es dann im Endeffekt so, dass du dann, keine Ahnung, von auf der Stadtverwaltung von 8 bis bis 16, 17 Uhr machst und dann, oder 17 Uhr im Regelfall und dann, danach, im besten Fall solltest du halt dich dann da hinsetzen, für Startup was zu machen, aber wie Roman halt auch gerade schon meinte, irgendwann willst du vielleicht auch zwischendurch noch was anderes machen.
Klar.
Das heißt, im Endeffekt, im Schnitt, wenn man jetzt mal sagen könnte, so stundenweise, was man, also klar, Wochenende gibt es ja auch noch.
Ist schon deutlich weniger als 8 Stunden pro Woche gewesen oder so. Also.
Naja.
Und dann oder was man halt als, am Wochenende, ne?
Als Startup mit umsetzen kann, wenn du sagst, ne, du beschäftigst dich die ganze Zeit mit deiner Idee dann halt ja. an der Stelle. Ne?
Aber von daher war eine Woche eigentlich ein Tag. Also wenn ja. ein Startup jetzt einen Tag das arbeitet, ein cooler, das war eigentlich Fall, dann eine Woche.
Ja. Ein Tag, eine Woche. Ja, okay.
Und damit kriegst du natürlich die Zeit dann auch gefüllt und da brauchst du natürlich auch einen langen Atem. Und dann
ja, 100%. Aber ich meine, ihr habt an die Idee geglaubt, ihr habt gemerkt, dass das auch irgendwo angenommen wird und ihr habt einfach kontinuierlich weiterentwickelt. Also ich meine, ob das jetzt von heute auf bis nächste Woche schon fertig ist oder ob man dafür einfach jetzt was mehr Zeit einfach sich nimmt in dem Moment, weil das ja auch nicht eine klassische Gründung in dem Sinne ist, von wegen, wir geben jetzt Vollgas, das ist es und los geht's, sondern ihr habt ja auch noch ein Privatleben gehabt, ihr habt ja auch noch einen Hauptjob gehabt, der nebenher gelaufen ist. Und trotzdem habt ihr aber die Zeit investiert und euch da hingesetzt und euch die Mühe gemacht, euch Konzepte überlegt, euch Ideen gemacht zu dem Ganzen. Und mich würde mal interessieren, was waren denn ich sag mal Meilensteine, was waren so, wenn ihr so zurückdenkt an 2018, 2019, vielleicht auch so ein Teil von 2020 jetzt, so die nächsten größeren Erfolge, die ihr mit Moflevo erzielen konntet, für euch oder für das Startup?
2018 und 2019. Das fängt ja schon fast an, wenn man sagen, wir sind live geschaltet mit unserer Webseite und unserem MVP. Haben da die ersten im Prinzip Testpunkte oder wir haben die ersten Testungen durchgehabt, die erfolgreich waren, hatten unsere ersten in Anführungszeichen friendly User Buchungen, haben im Prinzip akquiriert, ne? Also von wegen gerade auch auf Seite von wegen wer bietet Arbeitsplätze an.
Ja. Ja.
Also das.
Wer bietet denn an? Also jetzt mal.
Wer bietet eigentlich an? Aachener Unternehmen.
Ja. Das ist schon ein bisschen unser Geschäftsgeheimnis. Wie identifiziere ich die Unternehmen, die wirklich sagen, da können externe Leute reinkommen und.
Nee, natürlich, klar, aber es ist so einfach. Wie wurde das denn generell angenommen von den Unternehmen? War das so, ja, schönen guten Tag hier, ich habe eine Idee.
Moflevo hier?
Moflevo hier.
Klar, Kaltakquise, also von daher.
Ja, natürlich, aber.
eBay-Kleinanzeigen durchgucken, wer ist da unterwegs und dann überhaupt herauszufinden oder im Immo-Scout gucken, wer bietet Büros an oder wer ist im Büroanbietermarkt unterwegs, dann einfach wirklich Kaltakquise, die Null anrufen, probieren, von der Null dann eben zu demjenigen zu kommen, der überhaupt dafür zuständig ist und dann eben, wie es bei Kaltakquise ist, 99 Absagen und eine Zusage. Ne?
100% richtig.
Ja.
Aber mit jeder Absage.
Und eben Erfahrung sammeln. Und das ist ja auch, das ist ja auch vielleicht auch was für Startups. Also das tut sich ja jeder schwer mit Kaltakquise am Telefon. Und da kann ich nur sagen, ausprobieren, machen. Die ersten 3, die man am Tag anruft, sind die unwichtigsten, die man anruft, sondern wo man einfach sagt, das bringt so oder so nichts, wenn ich anrufe, da rufe ich einfach an.
Ja.
Und wenn ich dann den 4. anrufe, der für mich wichtig ist, dann habe ich schon mal ein bisschen warm geredet mit den ersten 3 und weiß schon, wo gehen die Fragen hin und habe die Antworten mir schon zurechtgelegt. Ne?
Nee, das stimmt.
Keine Scheu haben einfach auf die Unternehmen beziehungsweise dann auch einfach auf die Ansprechpartner zuzugehen, auch wenn es nur die Null am Ende ist. Also,
ja, hundertprozentig. Ich meine, ich kann das dementsprechend nachempfinden, weil ich jetzt 2,5 Jahre im Finanzvertrieb gearbeitet. Weiß nicht, ob ihr das wusstet. Da war Kaltakquise mein täglich Brot quasi. Und dementsprechend hundertprozentig. Hast du Tipps, die du irgendwie so rausgeben kannst für die Leute, die jetzt zuhören und sagen, Kaltakquise sollte ich eigentlich auch mal machen, aber ist mir zu Spaß, der war schlecht.
Tipp ist immer gut, sozusagen sich mindestens 10 Unternehmen raussuchen, die man an dem Tag auch anrufen
möchte. Und sich auch dazu zwingen, ne?
Und nicht eat the ugliest frog in the morning.
Ja.
Einfach wirklich sagen, morgen habe ich mehr Lust dazu, das einfach nicht zuzulassen, ne? Sondern wirklich zu sagen, Montagmorgen suche ich mir die Sachen raus und was meine Erfahrung auf jeden Fall ist, montags braucht man keine Geschäftsführer anzurufen, freitags braucht man keine Geschäftsführer anzurufen, sondern eher Dienstag, Mittwoch, Donnerstag. Montags sind die damit beschäftigt, was ist morgens in der Firma passiert. Da haben die keine Zeit, sich um andere Sachen zu kümmern. Und freitags wollen die in Feierabend reingehen.
Macht absolut Sinn.
Also von daher Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, möglichst kurz vor Feierabend.
Nicht zur Mittagszeit,
nicht morgens, wenn Meetings sind, aber sich wirklich auch wirklich dann auch 10 aufschreiben und wenn man den ersten nicht erreicht hat, dann nicht die Flinte ins Korn werfen, sondern direkt den nächsten anrufen.
Ja.
Wenn der dann auch nicht da ist, den dritten anrufen und dann die Reihenfolge immer weiter durch, bis man die 10 durch hat. Da muss man sich schon manchmal zu zwingen.
Ja, meistens aber am Anfang, ne? Also wenn es losgehen soll.
Und wenn man einmal drin ist und wenn du das selbst gemacht hast, du kommst irgendwann in das Mantra rein.
Ja.
Das ist, wo das dann auch Spaß macht. Also am Anfang ist das so ein bisschen kalter Angstschweiß, den man hat, wenn man den ersten anruft. Und
das Zittern in der Stimme zu hören.
Das Zittern in der Stimme hört man selber schon. Aber wie gesagt, nach dem dritten Gespräch ist das auch weg. Also dann hat man auch eine Selbstsicherheit. Man weiß, über was man reden kann. Man weiß, welche Fehler man bei den ersten 3 Gesprächen gemacht hat.
Ja.
Und ist beim vierten einfach viel sicherer. Und,
100%.
Das ist, ich bin ja im DigiHub, das sehe ich ja eben auch. Also die Startups müssten eigentlich viel mehr Kaltakquise machen und
müssen mal eine Schulung Kunden geben.
Ich glaube, da ist auch Andi jetzt auch inzwischen dran, dass er sowas macht.
Nee, sehr gut. Das heißt also, klassische Kaltakquise, geguckt, auf welche Firmen, auf welche Anbieter, nenne ich es mal, kann man zugehen, die's überhaupt, wo es überhaupt Sinn macht, wo es sich lohnt?
Ja, und du merkst ja auch schnell, bei wem es klappt und bei wem nicht, also auch branchenabhängig, ne? Also,
okay.
Ja, gut, IKT-Unternehmen sind da vielleicht für solche Dinge noch aufgeschlossener oder auch
okay, ja,
Startups in der Tat, beziehungsweise die gerade vielleicht aus der Gründungsphase raus sind. Die sich Büroplätze oder schon Büroplätze gemietet haben, aber vielleicht gerade noch 2-3 Plätze frei haben, die prinzipiell auch vielleicht ein anderes Mindset haben und dem offener gegenüberstehen als jetzt ein Traditionsproduktionsunternehmen, ne, wo du vielleicht auch gar nicht so einfach aufs Gelände kommst oder nicht vielleicht, sondern du kommst einfach nicht so aufs Gelände, ne, brauchst einen Besucherausweis, darfst dich da nicht ohne weiteres bewegen. Also klar wird derjenige natürlich auch jetzt keine Büroplätze dann anbieten über eine Plattform, wo gefühlt jeder dann auch sich einmieten kann, ne. Also von daher ist dann natürlich klar, auf welche Branchen du dich vielleicht auch mehr konzentrieren kannst und bei welchen du sagen kannst, okay, die können wir erstmal außen vor lassen. Ne? Gerade wenn man auch schaut, wie setzen wir unsere Zeit am besten ein und wo ist der Erfolg dann auch am vielversprechendsten.
Ja.
Und was natürlich auch hilft, ist ein gutes Netzwerk zu haben. Ne? Das ist dann
wie immer quasi.
Das ist, wenn man über Mouflebo spricht, über seine Idee spricht, ist wie am Anfang, wenn man einfach eine Idee hat, um die zu verifizieren, was ist, denken andere darüber. Wenn man dann einmal weiß, in welche Richtung gehe ich, was suche ich, mit möglichst vielen Leuten drüber reden und dann auch ein bisschen darauf vertrauen, ein bisschen Richtung Give and Get, das heißt anderen auch schon mal helfen, aber dann eben auch dann nochmal ein Feedback zu kriegen oder wo dann irgendeiner sagt, ey, ruf doch mal da an, grüß den schön von mir und oder ich mache den Kontakt direkt für dich auf.
Ja. Ne? Mega, also auf jeden Fall. Jetzt haben wir quasi gerade mal so ein bisschen die Anbieterseite beleuchtet. Wie sah das denn auf der auf der Kundenseite aus, auf der Seite der Leute, die das Ganze auch genutzt haben oder nutzen wollten. Wie hat sich das denn in wo sind wir jetzt gerade, 2018, 2019 entwickelt?
Schleppend.
Ne? Leider ja. Leider muss man es an der Stelle sagen. Das ist, also Büroplätze freie zu finden, hat sich in der Tat erst als einfacher in Anführungszeichen zu akquirieren herausgestellt, als dann wirklich die Nutzer dann auch dafür zu bekommen. Ne? Was sich jetzt als, um deine Frage der Meilensteine auch aufzugreifen, dann jetzt in den letzten Monaten herausgestellt hat, sind die Nachfragen primär dann auch für längere Zeiträume, ne, für monatsweise oder beziehungsweise ab mindestens einem Monat. Also da ist irgendwie gefühlt so bei der Kundenseite, was das Thema flexibel, also wirklich Stunden- und tageweise, anscheinend noch nicht so die Bereitschaft da. Vielleicht ändert sich das jetzt auch mit
der Krankheit, die gerade rumgeht.
Mit der Pandemie, die da gerade rumgeht. Beziehungsweise eine Homeoffice, man hat gemerkt, okay, das funktioniert. Viel oder in den größten Teilen, denn sicherlich auch nicht alle, je nachdem, welchen Beruf du dann auch gerade ausübst. Aber prinzipiell hat es gezeigt, dass es in kurzer Zeit auch funktionieren kann, Homeoffice umzusetzen. Aber über Homeoffice hinaus kann es ja noch andere Dinge geben. Also, dass du wirklich die Möglichkeit hast, ne, nicht immer nur bei dir irgendwie am Esstisch zu sitzen oder auf der Couch oder was auch immer, sondern auch über die, die Flexibilität behältst, das aber auch in anderen Büroplätzen oder in anderen Büroräumen auch machen kannst. Ja. Ne? Also das wird dann noch spannend, wie das sich da auch an der Stelle jetzt mit der Nutzerseite weiter ja, entwickelt, was dann auch gerade so die stunden-tageweise Geschäfte
ist aber eine Karte, angeht. Die ihr perfekt spielen könnt ja irgendwo. Also das ist ja eigentlich, spielt euch das ja, ja mehr oder weniger spielt euch in die Karten, dass es quasi jetzt gerade die Situation sich so entwickelt, wie sie sich entwickelt. Natürlich ist das nicht schön, das brauchen wir gar nicht, irgendwie in Frage stellen. Aber in der Hinsicht entwickelt sich das ja gerade irgendwo so ein Stück weit dazu, dass die Leute offener werden für dieses Thema. Und ich glaube, das ist, müsst ihr mir sagen, aber ich glaube, das ist auch eine Sache, die vielleicht davor noch nicht ganz so da war, dass eben diese Offenheit nicht stattgefunden hat.
Auf der einen Seite natürlich die Offenheit, das heißt jetzt mobiles Arbeiten und Homeoffice-Gesetz oder Regel, dass jeder Recht auf Homeoffice 2 Tage pro Monat hat, ist natürlich eine Diskussion, die geführt wird. Aber eben auf der anderen Seite ist eben auch Corona, sagen viele Unternehmen, ich möchte jetzt, ich kann meine Mitarbeiter jetzt nicht zu mir in den Betrieb holen, weil einfach versagen nur 2 Leute pro Büro, das heißt, es müssen welche zu Hause arbeiten, aber will ich dann als Geschäftsführer eben auch meine Mitarbeiter dann irgendwo extern hinschicken, wo ich dann nicht weiß, wie Corona ist. Also von daher hat Corona schon auf der einen Seite natürlich ein bisschen Mindsetting-Charakter für das Thema mobiles Arbeiten, Homeoffice und wie sieht in Zukunft mein Arbeitsplatz aus? Muss ich wirklich, wenn ich die Möglichkeit habe, immer im Büro sitzen oder kann ich eben auch, wenn ich die Möglichkeit habe, eben überall arbeiten? Von daher bin ich der festen Überzeugung, dass Corona uns auf der einen Seite hilft, aber auf der anderen Seite eben auch zurzeit die Leute relativ hesitaten, irgendwo extern hinzugehen oder auch Externe zu sich ins eigene Unternehmen kommen zu lassen.
Ja, nee, verstehe ich auf jeden Fall. Und von daher gucken, wie sich das Ganze weiterentwickelt. Ich bin auf jeden Fall mal gespannt. Ich hoffe, dass einfach auch unabhängig von Corona sich dieses Mindset vielleicht auch ein bisschen in die Richtung verändert, dass die Leute halt sagen, okay, es ist auch eine Option für mich, komplett extern auf einen Büroplatz zuzugreifen. Homeoffice ist ja, für die einen ist es ein Segen, für die anderen ist es ein Fluch. Mhm. Und ich glaube, genau an diesem Gap kommt ihr ja irgendwo rein, weil wenn Büro normal nicht möglich ist, Homeoffice aber auch keine richtige Option darstellt für die Person, ja, wo soll man denn dann hin?
Genau, und das war ja auch schon im Vorfeld. Also Microsoft hat das, glaube ich, in München auch schon gemacht. Die haben weniger Arbeitsplätze im eigenen Haus, als sie Mitarbeiter haben und sagen einfach, es bekommt eigentlich nicht mehr jeder einen eigenen Platz. Ne? Und das sind natürlich dann so Vorreiter oder auch, ich glaube, die Allianz hat das jetzt für unternehmensweit für Deutschland dann eben auch ausgerufen. Sie werden eben Büroflächen nicht mehr brauchen, weil die Leute eben dann eben zu Hause arbeiten können oder eben auch mobil arbeiten können. Und da sind wir natürlich irgendwo dazwischen, zwischen Mobilarbeiten, Homeoffice und Arbeitsplatz, wo die Leute vielleicht auch erstmal sehen müssen, okay, ich zahle dann eben irgendwie 10, 15 Euro für einen Platz irgendwo, um in Ruhe zu arbeiten, aber habe eben nicht die Spülmaschine, den Hund, das Kind zu Hause, um das ich mich kümmern muss, sondern habe vielleicht dann einen eigenen Platz, wo ich in Ruhe arbeiten kann, wo ich auch mich auf die Arbeit konzentrieren kann, habe aber eben dadurch, dass ich eben in einem Unternehmen bin, auch Ansprechpartner, Kaffeeküche, das heißt ein bisschen, was wir gerade Social Distancing nennen, eben genau das Gegenteil, also Socializing machen kann, wo ich eben mich mit anderen auch mal austauschen kann.
Ja, hundertprozentig.
Also ich meine, es wird ja nicht die Dauerlösung irgendwann auf Homeoffice hinauslaufen, sondern im Prinzip eine, in Anführungszeichen, Zwischenlösung zwischen Büro und Homeoffice. Und da gibt es sicherlich dann auch noch so ein Fleckchen für Mouflevo, wo es dann auch heißt, flexible Arbeit kann auch davon neben Homeoffice und neben Büro dann auch diesen Raum auch noch schaffen. Und auf der anderen Seite wollen wir dann, ich hatte es auch schon angesprochen, von wegen die Grundidee, von dem Ideenwettbewerb ist im Prinzip geblieben, beziehungsweise von dem Businessmodell. Aber wir versuchen natürlich auch, unser Angebot zu erweitern in dem Sinne, dass wir nicht nur in Anführungszeichen klassische Büroplätze anbieten, sondern auch zu gucken, was können wir noch weiter anbieten. Dann ist beispielsweise ist vielleicht ein Podcast-Studio oder ist es der Meetingraum, der vielleicht auch mal als Yoga-Raum fungieren kann, wenn auch mal wieder andere Regelungen eintreffen. Ist es ein, ja, im Prinzip Mechanikraum, der auch mal stundenweise genutzt werden kann, CNC-Fräse oder Lasercutter, wie auch immer, dass du halt wir hatten es damals bezeichnet als Special Locations, dass du dann dementsprechend halt auch noch andere Ressourcen zur Verfügung stellen kannst, die über einen nackten Büroplatz dann auch hinausgehen.
Ja, mega. Also ich glaube, das ist ja auch irgendwo die Richtung, in die ihr so geht. Und generell, wenn man jetzt in die Zukunft blickt, wir stehen jetzt gerade Ende 2020, 2021 steht quasi vor der Tür. Was sind so eure nächsten Ziele? Was sind so eure nächsten, Goals, Ziele, auf die ihr so hinarbeitet? Jetzt gerade schon angesprochen, ne? Special Locations aufbauen und da das Ganze zu gucken. Habt ihr sonst euch noch Ziele gesteckt für 21, für 22 oder vielleicht auch weiter noch?
2020 ist sofort wieder vorbei, ne?
Hatten wir uns Ziele für 2020 gestellt?
Ja, wir hatten auf jeden Fall haben wir zum bestimmten Ziel für 2020 gestellt.
Echt? Ja. Ja, volle Zielerreichung.
So kann es weitergehen.
So schnell ist es da, um über den Haufen geworfen zu werden? Nein.
Kommen noch zu den Fails, oder?
Kommen wir jetzt gleich zu.
Irgendwie habe ich das Gefühl, dass Roman unbedingt was zu den Fails sagt.
Ja, aber ich setze dir gleich aber die Erwartungen auch ziemlich hoch. Ne? Also da muss auch gleich was kommen.
Ja, kommt. Ja. Okay. Kommt auch, versprochen.
Na, im Endeffekt, dass wir mit der Geschäftsidee beziehungsweise mit der Startup-Idee mehr Leute noch erreichen können, zu sagen, okay, ne, die Idee funktioniert wirklich, auch über Büroplätze hinaus, wenn man auch Special Locations mit reinnimmt, dass wir vielleicht auch für eine gewisse Zeit davon leben können und uns nur dem Startup-Geschehen dann auch zuwenden können und das dann halt so auch mit weiter aufziehen können. Und Moflevo mehr Fleisch an den Knochen bekommen, wie wir es von verschiedenen Beratern
haben. Danke, Stefan. Den Spruch haben wir noch.
Sehr gut. Dann.
Oder hätte ich das nicht sagen dürfen, dass wir davon leben wollen? Das können wir rausschneiden.
Wenn es soweit kommt, ich glaube, das kann jeder nachvollziehen.
Definitiv. Also wenn es auf die Größe anwächst, ist das ja eine Option.
Ja. Ne?
Also warum nicht? Gut. Damit haben wir, glaube ich, sehr schön umrissen, was eigentlich alles so passiert ist bei Moflevo, was so der Vergangenheit gelegen ist, was so die Zukunft irgendwo auch bereithält und was so die Richtung ist, in die ihr gerade hinsteuert. Und damit sind wir so ein bisschen in der finalen Phase der Folge. Und wir stellen in dem Fall eigentlich ich, stelle euch meinen Gästen immer drei Fragen zum Ende. Das sind die drei Wickelfragen. Und ich bin mal gespannt, was wir da jetzt von euch hören. Wir fangen mit Frage 1 an. Was denkt ihr, ist der größte Skill, den man als Gründer mitbringen sollte, um erfolgreich zu gründen? Ihr könnt beide jeweils einzeln antworten.
Ja, ich glaube, wir hatten es schon öfters.
Außer ihr seid euch einig, ne? Also wenn ihr jetzt dasselbe sagen würdet.
Wir haben uns ja im Vorfeld nicht abgesprochen. Komplementär haben wir jetzt gesagt.
Sehr gut.
Schieß los. Nee, also ich würde sagen, ein Punkt ist langen Atem haben, Geduld haben, vor allem wenn man es nebenberuflich machen möchte. In gewisser Weise auch eine hohe Frustrationsgrenze, beziehungsweise sich nicht von Setbacks oder beziehungsweise von negativen Feedbacks demotivieren zu lassen. Mhm, klar, ja. Ist es dann in gewisser Weise auch, überlegt man, ne, warum kommt dieses negative Feedback? Was können wir davon vielleicht natürlich dann auch berücksichtigen und was nicht? Oder was kann man berücksichtigen und was nicht? Aber sonst prinzipiell, wie gesagt, wird eins der wichtigsten Faktoren wirklich Skills, wenn man Geduld und langen Atem als Skill bezeichnen möchte, dann auf jeden Fall das. Ja.
Oh, super. Durchhaltevermögen.
Ja, Durchhaltevermögen.
Wow.
Ja, hätte ich auch gesagt. Also ja, ich glaube, das ist das Wichtigste quasi. Ja. Aber eben trotzdem eben Realist zu bleiben und zu sagen, ich ziehe jetzt nicht unbedingt da dran, nur weil ich das machen will und weil ich Durchhaltevermögen habe, sondern irgendwo auch eben noch eine realistische Chance ist, dass eben auch ein Erfolg da sein kann. Ne?
Würdest du sagen, dass man da im Prinzip so diese Fähigkeit ein bisschen haben sollte, sich nicht zu sehr in das Thema reinzubewegen, sondern sage ich mal so ein bisschen sich rausziehen zu können und das Ganze auch mal hier und da ein bisschen objektiver zu betrachten, wie sich die Situation gerade wirklich entwickelt, wenn du sagst, dass man sich quasi nicht zu sehr da rein verstreiten sollte.
Das ist auch wieder der Blick von außen. Also wirklich dann eben auch wieder sich nochmal Feedback holen von anderen Leuten, eben wirklich weiter drüber reden. Ja, und ich glaube, wenn jetzt einer, wenn wir jetzt hier wären und oder irgendwo anders wären und wir würden mit 10 Leuten sprechen und alle würden sagen, ey, vergesst das doch, da ist doch jetzt XY auf den Markt gekommen, da habt ihr sowieso keine Schnitte gegen, die machen das, die haben 4 Millionen Investment bekommen oder sonst irgendwas, wie wollt ihr dagegen anstinken? Dann sollte man sich überlegen, macht das Sinn, aber Durchhaltevermögen weitermachen und wenn man dran glaubt und 100%. Eben auch es sich natürlich auch erlauben kann. Also von daher ist das natürlich dann auch, also das ist klar. Bei uns eben der Vorteil, eben Nachteil ist, wir machen es nebenberuflich, Vorteil ist, wir machen es nebenberuflich.
Das ist ein schönes Zitat.
Schön. Und natürlich vielleicht auch noch so ein bisschen Kompromissbereitschaft. Das heißt, wenn man mit mehreren Leuten da ist, die Mitte ist nicht immer der Kompromiss, sondern...
Die Mitte ist nicht immer der Kompromiss.
Ja, man muss eben auch schon mal sozusagen dem anderen ein bisschen mehr Recht geben, als man eigentlich kein Recht hätte.
Oder genau andersrum.
Oder genau andersrum. Ja. Also von daher, man kann nicht immer davon gucken, dass einer immer Recht hat, links oder rechts. Sondern aber auch nicht immer nur in der Mitte, sondern man muss auch schon mal sagen können, okay, Anja hat doch recht gehabt.
Mal wieder.
okay, gut. In diesem Sinne gehe ich mal rüber zur Frage Nummer 2. Das ist jetzt dein großer Moment.
Ne? Ich bin
das
auch gespannt.
Ist die Frage, was war euer persönlicher größter Fail in eurer bisherigen Karriere?
Jetzt guckt er wieder
in der Karriere?
Ja, das ist die Frage.
In der Moflevo-Karriere, Klammer auf, Klammer zu?
Also, ihr könnt uns auch Fails aus davor erzählen, wenn ihr wollt. Also, alles so wie, also irgendwas.
Also, alles, was man nicht geklappt hat, sehe ich eigentlich nicht als Fail. Also, von daher ist Lessons learned, zurückblicken, rekapitulieren, was ist denn passiert und daraus die richtigen Schlüsse ziehen. Also, ich habe wirklich lange drüber nachgedacht, hatten wir einen Fail? Aber wirklich ein Fail eigentlich nicht. Also von daher, wir haben vielleicht mal einen falschen Weg eingeschlagen oder mal aber dann eben auch eben rekapituliert, wo stehen wir gerade und wo wollen wir hin und das dann eben eher ans Ansporn gesehen und gesagt, okay, das ist jetzt keine Richtung, in die wir gehen wollen. Also wir hatten ja auch schon mal überlegt, sozusagen in eine Branche reinzugehen, um da eben auch zu gucken, ob wir denen bei der Buchung helfen können. Haben wir uns dann mal die ganzen Anforderungen angeguckt, haben dann auch überlegt, was können wir da Ganze machen, aber das ist dann eben ein Riesenberg gewesen. Wäre schön gewesen, wäre was gemacht.
Die es in der Tat schon konnten.
Und da gab es dann eben andere, die es dann schon konnten, die als fertige Plattform auf dem Markt waren und dann kann man sich dann eben auch sagen, okay, das war jetzt schön, dass wir da mehrere Stunden reingesteckt haben, uns damit beschäftigt haben, aber im Endeffekt hätten wir die Stunden lieber woanders reingesteckt.
Ja. Also man sollte sich halt gerade am Anfang ist die Gefahr echt da und ich glaube, das hatten wir gerade anfangs auch, dass man sich zu sehr verzettelt dann auch irgendwie. Man verliert so ein bisschen so viele Themen, die einen durch den Kopf gehen, von wegen, welche Richtung man einschlagen könnte. Aber trotzdem fokussiert zu bleiben, von wegen, was wollen wir überhaupt wirklich dann erreichen damit? Und zahlt dann dieser Nebenzweig dann auch da ein oder heilt es uns an der Stelle nur auf? Gibt es dann nicht vielleicht, ne, wie du angesprochen hattest, nicht andere, die da schon etablierter sind? Also da wirklich auch zu gucken, dass man nicht zu viele Dinge auf einmal machen will, sondern da auch gerade am Anfang fokussiert bleibt und sich da nicht ganz aus der Ruhe bringt.
Ja, absolut. Okay.
Aber hast du auch noch einen Fail gehabt, oder?
Das wäre meine nächste Frage.
Du hast ja die ganze Zeit so darauf gepocht, deswegen war ich ja so gespannt auf die Fails, die da jetzt noch kommen.
Wenn wir eben die Diskussion weitergeführt hätten, hätte ich bestimmt auch einen Fail gefunden, aber aber
wie viel Zeit habt ihr?
Können wir nochmal zurückspulen.
Ja, ich meine, es gab aber jetzt noch keinen mega
Mach mal unabhängig von Moflevo, weiß ich nicht. Auch generell, wir reden ja im beruflichen Kontext. Keine Ahnung, irgendwas, wo ihr mal so gemerkt habt, wo ich so einen Kopf gepackt habe und dachte, nee, das habe ich jetzt nicht wirklich gemacht. Also, gab es sowas? Ich meine, wenn nicht, dann nicht. Dann ist ja auch alles cool. Also.
Ja, alles cool war bestimmt auch nicht.
Ja.
Also jetzt ein Mega-Fail?
Den erzähle ich nicht.
Gibt es ein Tabuthema? Okay.
Betretenes Schweigen. Sehr gut. Okay.
Wenn wir es sozusagen auf Moflevo reduzieren, ich glaube, wüsste jetzt nicht,
sehr gut.
Sagen, wo ich jetzt sagen würde.
Ja.
das bereuen wir, das oder das ist so fehlgeschlagen, dass uns das.
Sonst hätten wir es vermutlich ja nicht weitergemacht dann an der Stelle.
Wer weiß.
Komplementär.
Komplementär. In diesem Sinne würde ich mal rüberleiten zur dritten Frage. Und die ist überhaupt keine Frage, aber ich bin trotzdem auf eure Antworten gespannt. Und zwar ein Buchtipp oder ein YouTube-Video, was ihr gesehen habt, ein Film, Blogartikel, irgendwas, was ihr...
Buchtipp?
Oder irgendwas anderes, irgendwas, was du empfehlen kannst.
Ja, ich muss sagen, bei mir schwankt das Medium immer so ein bisschen. Also ich habe da so Phasen, wo ich relativ viel auf Videos zurückgreife, beziehungsweise Bücher, dann vielleicht auch mal einen Podcast. Im Moment bin ich auch sehr in der ausgeprägten Videophase. Aber welches Buch bei mir im Regal liegt, was ich demnächst angehen möchte als nächstes, passt vielleicht auch zum Titel Getting Things Done.
Ja, ist ein sehr schönes Buch.
Ach, du kennst es? Mhm. Ah, ja, siehste.
Lohnt sich.
Wollte ich gerade fragen, soll ich es anfangen?
Lohnt sich, ja. Ob du es im Endeffekt nachher komplett komplett umgesetzt bekommst, dann ruf mich mal bitte an.
Okay.
Ich habe es nicht hinbekommen, aber ich habe ein paar Sachen davon übernommen, von dem System, was er vorstellt. Also es macht.
Genau.
Ist schon crazy, was er da vorstellt. Aber man muss auch echt viel Disziplin haben und sich immer wieder dran halten, das in die richtigen Fächer zu sortieren und Ablage zu machen und sowas. Ich glaube, da scheitert es bei mir. Aber
ich meine, ich muss gestehen, ich bin ja sonst auch nicht so der Fan von diesen Selbstmanagement-Büchern oder so, aber bei dem hat man in der Tat schon einiges an Feedback bekommen, beziehungsweise an Empfehlungen. Also von daher wäre das jetzt...
Geh's mal
okay, dann würde ich es jetzt in der Tat vom Regal... Auf
Christoph,
Nachttisch.
Sogar hier noch eine Empfehlung, ein Buch zu lesen.
Wir drehen den Wickeltisch-Podcast um.
Geil, das gab's noch nie. Okay, gut. So viel zu Buchtipps. Dritter Wickelfrage. Und damit sind wir in der finalen Phase. Letzter Programmpunkt nenne ich es mal. Unser 59 Sekunden Werbeblock, den ihr jetzt gleich mit Leben füllen dürft. Und ich zähle jetzt gleich runter von drei und dann dürft ihr auf eigentlich könnt ihr alles sagen. Es gibt kein...
Man sollte mehr Schweine grillen.
Sehr gut. Gut. Drei.
Hingeblieben.
Zwei. Eins. Und bitte.
Und los geht's. Wenn ihr auf der Suche nach Büroplätzen seid, wenn ihr mal wieder raus aus dem Homeoffice gehen wollt, wenn es denn auch mal wieder möglich ist offiziell, wenn ihr zu groß geworden seid für eure Büroplätze, wenn ihr auf der Suche seid nach Möglichkeiten, vielleicht auch mal einen Podcast in einer anderen Atmosphäre aufzunehmen oder Yoga in einem Meetingraum mal zu absolvieren oder gerade eine CNC-Fräse für ein paar Stunden benötigt, dann kommt gerne auf uns zu, besucht uns auf unserer moflevo.com-Seite und natürlich auch auf der anderen Seite sind wir natürlich auch davon oder darauf angewiesen, dass auch ja Anbieter ihre Büroplätze zur Verfügung stellen beziehungsweise dann auch ihre Special Locations auf der moflevo-Seite. Also auch da gerne der Appell, kommt auf uns zu, nehmt uns Kontakt auf und wir schauen gerne, was wir da machen können.
Sehr gut. Gibt es da noch was hinzuzufügen?
Nö, das war alles das, was wir besprochen haben. Schön auswendig gelernt für Teleprompt.
Perfekt. Ja, also in diesem Sinne sind wir quasi durch für heute. Ich bedanke mich nochmal, dass ihr euch die Zeit genommen habt, dass wir diese Folge hier gemeinsam aufnehmen konnten.
Danke euch.
Und ja, gerne. Und ihr da draußen, die jetzt bis zum Ende dran geblieben seid, vielen Dank dafür. Und wir wünschen euch... draußen ist es schon dunkel geworden. Bei was auch immer ihr gerade tut, noch ganz, ganz viel Erfolg. Zieht's durch, macht euer Ding und wir hören uns in der nächsten Folge wieder vom Wickeltisch Startup Podcast. Und in diesem Sinne sage ich nur noch Tschüss.
Ja.
Tschüss.
Tschüss.
Wickeltisch, der Startup Podcast.